Wir wollten jetzt eigentlich eine Fragerunde eröffnen, aber Herr Hörf saß die ganze Zeit hier und hat alles kommentiert, mitgeschrieben und bittet darum, nochmal ein Statement halten zu dürfen. Er wird, nehme ich an, auf das Gesagte eingehen. Ich möchte es aber das Wort an Sie nochmal geben mit einer Frage zu dem, was Sie gesagt haben, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit immer mit politischen Implikationen für die Gegenwart verbunden war in Deutschland. Wie passt diese Aussage oder diese Analyse damit zusammen, was wir mehrfach auch gehört haben, dass laut Umfragen die Deutschen Israel als Hauptgefahr für die Menschheit sehen und nicht den Iran? Wie passt das zusammen, dass Sie einerseits Aufarbeitungsweltmeister sind und andererseits diese Haltung haben?
Because German universities have not done a good job of teaching the history of the Second World War. In American universities, and I assume now in European universities, there are many more students who know much more about Auschwitz and Birkenau than they do about the Battle of the Atlantic or Stalingrad or the Allied air campaign or how the Second World War was won. It's not just the German left that didn't understand this, but I think that one reason that the Israelis obviously drew a very different lesson from the Second World War. They drew the lesson that Thucydides discussed regarding the people of Milos. If you live in a dangerous world of states and you are not armed, you'll be crushed. And that was the fundamental lesson that the Jews and the Israelis drew. And the Germans drew a different lesson. If you start a war, it winds up as a disaster, so don't start a war. And I think that the different outcome of the Second World War has a lot to do with why so many people in Europe were infuriated at the Israelis when they defended themselves. It's some of the most popular films about the Holocaust present Jews who look a lot like me, or they speak like me, and they're very eloquent, they're very articulate, they're artists and intellectuals, and they're very nice people, and then some of them get killed in the end. But the fact is that the Second World War could only have been won by the exercise of enormous amounts of horrendous violence directed against the European continent and Germany. And that lesson, that when you're faced with a regime which refuses to surrender and yet is evil, that this regime simply cannot be defeated any other way than through war. And that's not a lesson. The way that many Germans and Matthias put it well, nie wieder Krieg gegen Faschismus. I mean, this sits deep. So I think that you put your finger on a very important paradox, that the memory of the Holocaust has never been so widespread in Europe and Germany as it is today, and yet the lessons of the war, of how the war was won and how Nazism was actually defeated, are still not well understood. Now, I have several points I'd like to make briefly. Anti-fascism is not a politically innocent word. And many crimes have been committed in the name of anti-fascism, here in this city as well. So if we're going to talk about where are the anti-fascists or the need for a new anti-fascism, it's important to understand that it should not have something to do with the old communist anti-fascism, which covered a multitude of crimes and served as a legitimation for horrendous dictatorships. A new anti-fascism should be a liberal anti-fascism, in the broadest sense of that term, as Thomas von der Ostensacken was discussing in terms of the Enlightenment and liberal democracy and individual freedom and those kind of things that the communists did not support. The second, Thomas posed the question, what do we want? Well, what I want is a new Atlanticism. One of the reasons that Iran could be so threatening is because of the horrendous split between the United States and Europe since the beginning of the Bush administration and especially the war in Iraq. And the Iranians and al-Qaeda have done everything they could to deepen the split between the United States and Europe, and especially the most powerful countries in Europe, Germany and France. So one thing I would hope for in the years to come is a repair of Atlanticism and of the Atlantic Alliance, which is the alliance that made possible the victory in the Second World War and the Cold War. This is going to be a long war with radical Islam. It's not going to be over soon. We're not going to remake these societies overnight. And solidarity between the democracies, between the United States and the democracies of Europe, is absolutely essential. So one practical policy suggestion I have for you is, if you have friends in the United States, then why don't you send them an email and tell them some of the, and express some of the opinions that, if you share them, that you've heard at this conference. They'll be shocked, because they assume that everybody in Europe hates the United States because of George Bush and because of the war in Iraq and because we say nasty things about radical Islam. And if only we would be nice and get out of Iraq and not say nasty things about radical Islam, then everybody in Europe would love us. But the thing is that if the United States withdraws from the world, politically, economically, diplomatically, militarily, it's not going to do that. But if it would do that, then you would all be in much greater danger. And I think what's happening in Europe with Sarkozy and the wonderful Frau Merkel and Gordon Brown as well, and I think that people in Europe are realizing that if the United States is defeated and withdraws from the world, it's very bad news for Europe. So what do we want? What do I want? I want to see a new Atlanticism, a renewal of these ties. And then I'd like to say something about Henrik Broder's comments. Thank goodness for the European negotiations with Iran of the last 4 or 5 years, because they serve the same purpose as Neville Chamberlain's efforts to go the last mile with Adolf Hitler. No one in Britain, and Alan can discuss this too, no one in Britain, when Winston Churchill became Prime Minister in June of 1940, could say that Neville Chamberlain didn't do all he could to reach an agreement with Hitler. He did everything he could. And then it became clear to Neville Chamberlain that Hitler was a liar and he was making a fool of Neville Chamberlain. And Neville Chamberlain was not an idiot. He was not a naive man. And the people who work in the Auswärtigkeitsamt here, I know some of them, they're not stupid either. And they don't want to be presented before the world as naive fools. And they know that Ahmadinejad has been leading them around by the nose, for the reasons that Henrik Broder discussed. So now in Europe, no one is in any doubt that the Iranians have been given chance after chance after chance to come clean about their nuclear program, and they think the Europeans are so stupid and so naive that they're just going to be able to continue to do it. So I say, in a way, thank goodness for all those silly quotations that Henrik Broder read, and thank goodness for all the times that the Iranians lied to the European negotiators, because now you might not be in this room today if that hadn't happened. Because it's obviously clear to all of you that many of your political leaders have gone the last mile with the Iranians. And the Iranians don't, there's no excuse anymore in Europe to say we didn't try our best with them. We went the last mile with them. And as a result, when Churchill came to power, the coalition that he had in London went from the center right to the center left, because everybody at that point was clear who the enemy was, and that the British had done all they could to avoid a war and avoid military conflict.
Wir öffnen jetzt hier einfach mal das Podium. Ja.
Also ich wollte nur eine Kleinigkeit zu Jeff sagen. Das ist alles vollkommen richtig. Und ich finde es im Prinzip auch richtig, dass Europa verhandelt, sie auch eine Weile an der Nase herumführen lässt. Nur der Unterschied zwischen jetzt und 1939, 40 ist, es ist kein Churchill da, der übernehmen könnte. Wir haben gesehen, wie Schröder die Situation vergeigt hat. Ich finde, Frau Merkel macht es sehr ordentlich, aber sie hat auch ganz enge Grenzen. Und es ist einfach kein Churchill da. Es ist auch nicht mal das Bewusstsein in der Öffentlichkeit da, dass der Iran eine solche Gefahr darstellt. Wir haben 30 Jahre lang Zeit gehabt. Nächstes Jahr feiert das Regime seinen 30. Geburtstag. Seit 30 Jahren schauen wir zu, wie dieses Regime dieses Land in der Tat als Geisel genommen hat. Ein altes Volk, wir wissen es alle, weil wir Geschichte gelernt haben, mit Tradition, mit Kultur, mit Zivilisation, keine Barbarengesellschaft, keine Leute, die noch irgendwie auf dem Lagerfeuer hocken. Eine wirklich gebildete Nation hat das Pech gehabt, von einer solchen Bande als Geisel genommen zu werden. Wir schauen zu. Und wir argumentieren ständig mit der Außenhandelsbilanz. Und wir argumentieren mit dem Erhalt der Arbeitsplätze und verschaffen uns das gute Gewissen, darüber, was im Iran passiert, egal ob es jetzt Oppositionelle sind, Frauen, Homosexuelle, Baha'i, darf man an der Stelle nicht vergessen, was in Baha'i im Iran passiert, ist eine Katastrophe, über die wird hier kein Wort verloren. Wir verschaffen uns ein gutes Gewissen, weil wir jedes Jahr am 27. Januar die Befreiung von Auschwitz feiern. Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen, aber diese Feiern haben nur noch Alibi- und Placebo-Charakter. Und diese Feiern werden langsam obszön. Meine Mutter muss nicht mehr aus Auschwitz befreit werden, sie ist schon befreit worden. Aber diejenigen, die man heute befreien müsste, werden nicht befreit, weil wir heute immer noch den Krieg von 44, 45 kämpfen. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, ich will gar nicht mal die Vorstellung eines Krieges an mich heranlassen, weil das eine grauenhafte Vorstellung ist. Ich will aber auf der anderen Seite auch nur sagen, wenn man von vornherein wie die Europäer eine militärische Option ausschließt, dann wird am Ende gar keine andere übrig bleiben. Das ist die Katastrophe bei der Geschichte. Ich erinnere Sie an die 15 Soldaten, die letztes Jahr von den Iranern gefangen genommen wurden, weil sie angeblich oder tatsächlich, ist es im Prinzip egal, die Grenze zum Iran bei einer Kontrollfahrt verletzt haben. Und dann gab es einen riesigen Verhandlungszirkus und es dauerte nur ein paar Wochen, zwei Wochen glaube ich, bis die Engländer wirklich zu Kreuze gekrochen sind. Und dass die 15 Soldaten dann schließlich freigelassen wurden, nachdem man sie im Fernsehen vorgeführt hatte, sagte einer der Soldaten den pragmatischen und programmatischen europäischen Satz auf die Frage eines Korrespondenten, warum sie sich nicht verteidigt haben, sagte der eine britische Soldat, fighting was no option. Fighting was no option, sagt ein Soldat. Wozu wird dann ein Soldat? Wird einer mit einer Feuerallergie Feuerwehrmann oder was? So, und das ist die Situation in Europa. Und deswegen können wir alle auf Winston Churchill hoffen und warten. Ich bin jetzt 60, ich zweifle, ob ich ihn erleben werde.
Ich möchte jetzt, auch wenn Thomas schon hier den Staatlichen ist, doch nochmal auf an Herrn Kaboli eine Frage stellen, weil er auch kurz die Opposition angesprochen hat im Iran und gesagt hat, dass sie sich nicht zu Israel bekannt haben. In einem anderen Text, den Sie mal geschrieben haben, sagen Sie auch, dass Teile der Opposition und Teile der Bevölkerung durchaus religiös sind und man, wenn man einen solchen antifaschistische Front, wie Sie es nennen, aufbauen, dann darf die auf keinen Fall antireligiös sein, weil die Opposition sich dann davon eventuell abgeschreckt fühlen würde und sich vermeintlich vielleicht wieder mit dem Mullah-Regime enger stellen würde. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen charakterisieren, was die Probleme auch der Gesellschaft und der Opposition sind? Wie reagiert die Gesellschaft? Sollten zum Beispiel ein Winston Churchill auftauchen und entsprechendes tun oder irgendeine Intervention von außen stattfinden. Wie reagiert die Gesellschaft darauf?
This is a very good question. What we meant by anti-fascist coalition or front means that we should create something that Mullah's regime cannot hide behind the peace movement, phony peace movement. When you want to put pressure on Mullahs these days, they try to say, oh, okay, they want to just create another war in Middle East. And they try to show themselves as a peaceful movement that we have to be supported by people all around the world. So this anti-fascist front can just take them out behind these movements and throwing them out. And also they try to be as a vanguard of anti-capitalist. So they try to, Ahmadinejad try to just get connected to Chavez, to like Cuba or other countries to get the sympathy of all leftists all around the world. So this is one of the main reasons for anti-fascist war. Back to your questions, yes, we have different organizations and opposition group in Iran. And anti-fascist front or coalitions can have all of these, along with the international forces, like all organizations. This is very, very important and vital that we cannot exclude anyone in this battle. So part of opposition group are religious and part of them like secular, mostly secular. but we have to use every single force in our anti-fascist coalitions. And let me just go to the appeasement policy. So what appeasement policy is doing, and specifically it started in the second term of State Department in under Clinton, that Madeleine Albright just changed the course of Warren Christopher, which was dual containment about Iraq and Iran. And she changed it. They thought that Khatami is like bringing a reform to in Iran. So that's why the first thing they did, they put the largest organization group in terrorist list to just dismantle and just put pressure on opposition group to encourage Khatami to bring the reform. What we saw, what happened. So we tied the opposition group's hands. On the other hand, Ahmadinejad came on. So this kind of action by and Europeans immediately joined U.S. and they did such a things. So what we say, the necessity of anti-fascist front is very vital. That I'm going to just verify. I mean, say yes to Mr. Broder's statement that we don't need war. We can contain these mullahs, but as long as we all get together and put pressure on them. That's very important.
Thank you. So, Thomas, jetzt bist du dran, aber du kriegst von mir trotzdem noch eine Frage vorab geschickt. Im Zweifel hilft nur Besatzung, hast du gesagt, für Demokratisierung und Rule of Law. Im Zweifel hilft nur Besatzung, hast du gesagt. Habe ich so aufgeschrieben.
Nee, ich sagte, wenn wir davon ausgehen, dass die Leute mehrheitlich, wenn die Menschen in der Region mehrheitlich das Regime wie das der Mullahs unterstützen. Davon gehen wir aus, dass in Deutschland, sagen wir 1940, die Mehrheit der Deutschen hinter dem Nationalsozialismus stand. Ne? So, die große analytische Frage ist, wie sieht das im Iran aus? Wie sah das im Irak aus? Wie sieht das in Saudi-Arabien aus? Und ich halte das für eine ganz zentral wichtige Frage, weil die Art der politischen Haltung, ne, gegenüber den Menschen ist eine unterschiedliche. Mein Kollege Thomas Uwe und ich haben das mal versucht, anhand einer Reflexion über die Folgen des Irakkrieges kurz aufzudröseln, dass die Amerikaner einfach in den Irak einmarschiert sind mit der Analyse, wir befreien sozusagen die Irakis von quasi einer faschistischen Fremdbesatzung. Ne? Also wie als würde man in Frankreich befreien oder zum Teil auch Italien. Aber sie sind auf das Problem gestoßen, dass im sunnitischen Dreieck, also im Zentralirak, sie es mit einer Bevölkerung zu tun haben, die mehrheitlich bei der Wahl, ob sie sich dem neuen Irak anschließt oder in den Untergrund gerät, die zweite Option gewählt hat. Einer der großen Fehler der Amerikaner war, nicht eine ziemlich rigide Besatzungspolitik im Zentralirak für 2 Jahre durchzusetzen, mit den wirklich auch damit verbundenen wichtigen Schritten wie Re-Education, die Übernahme von Institutionen, bis Leute vor Ort in der Lage sind, die zu übernehmen und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment hat man keine Befreiungsrhetorik mehr, sondern man hat die Notwendigkeit einer Besatzung. Darauf wollte ich ansprechen. Ich persönlich würde beim Iran oder gehe beim Iran davon aus, dass doch die namhafte große Teile der Bevölkerung einer Befreiung in hohem Maße zustimmen würden. Wobei dass der nachbefreite Iran dann die große Frage wäre, wie der zu gestalten sei. Ne? Und man sollte nicht die Fehler des Irak wiederholen und diese Diskussion nicht auch jetzt schon anfangen. Ne? So meinte ich das, den Begriff der Besatzung.
Du hast quasi tatsächlich ein bisschen geantwortet, aber ich weiß nicht, ob es nicht genau der Zeitpunkt ist, genau darüber zu reden und nicht erst darüber zu reden, also genau jetzt schon sich die Fragen zu stellen.
Sag ich doch.
Okay, gut.
Also ich sage, und damit würde ich gerne direkt überleiten oder die beiden Fragen beantworten von meinem iranischen Kollegen. Erstens, nein, deiner antifaschistischen Front schließe ich mich nicht an. Mit Bezug auf Jeffrey, ja, Antifaschismus hat auch viele Verbrechen begangen oder im Namen des Antifaschismus sind viele Verbrechen begangen worden. Und Antifaschismus ist, das wollte ich anfangs sagen, nicht nur ein Gegen. krasser. In Prag 1938 war Anti-Nazi. Wollte man mit ihm koalieren? Nein. Das heißt, genau die wichtige Frage ist die Plattform. Die Plattform, von der aus man operiert, weil nicht nur das Gegen wichtig ist. Jetzt kommt genau der Punkt, den ich vorhin meinte. Und so oft mit Freunden aus dem Nahen Osten kommen wir zu dem Punkt. Plötzlich sollen die Mullahs contained werden. Ihr von der Grünen Partei, Iran, wollt die Mullahs containen. Ich will die Mullahs stürzen. Ich will das nicht mehr hören, dieses Containment. Wir alle haben gehört, was das Mullah-Regime ist, was es tut, welche Konsequenzen es ist. Wir wissen alle, es will die Bombe. Wir wissen, wie es mit seiner eigenen Bevölkerung umgeht. Wir wissen, es terrorisiert im Libanon. Es ist eine unterstützt weltweit terroristische Bewegung und ist heutzutage das Regime, das an prominenter Stelle die Vernichtung Israels fordert. Damit kann es kein Containment geben. Das muss weg, so oder so. Und dieser Punkt wäre doch genau, was ich vorhin meinte. Wir müssen definieren, was wir in diesem Fall unter Antifaschismus meinen. Meinen wir in einer anderen Form den Zirkus von Sanktionen, irgendwelchen diplomatischen Dingern, den nächsten Demonstrationen und ein bisschen Containment und ein bisschen dies und dann kommt ein Khatami und dann machen wir wieder Dialoge und dann wird Khatami abgewählt? Oder meinen wir es ernst? Wenn dieses Regime und nicht nur Ahmadinejad ist einen zweiten Holocaust begehen will, dann sind Begriffe wie Druck ausüben, Containment, Dialog völlig fehl am Platz. Dann haben wir scheinbar alle nicht unsere Geschichtsbücher gelesen, um auf Jeffrey Hirth zurückzukommen. Denn es kann, und da, das war mein letzter Punkt, eben auch als die falsche Lehre aus dem Faschismus, soll es einen zweiten Holocaust geben. Wird dieser geplant, müssen wir in den Ausnahmezustand treten, weil nicht, das ist an sich schon die Katastrophe, das Leben von 5 Millionen Juden in Israel zur Disposition gestellt werden und die Welt tut so, als wäre das nicht weiter schlimm. Und mit dem Leben dieser 5 Millionen Juden, die eben erneut ins Zentrum einer weltweiten Auseinandersetzung um die Fragen von Demokratie, Individualismus, Liberalismus und so weiter gestellt wurden und nicht danach gefragt haben, ist die Frage, was von den bisschen Überresten, die nach 1945 von Liberalismus, Aufklärung, Demokratie noch übrig geblieben ist, das wird damit auch zur Disposition gestellt. Das heißt, wir befinden uns im Ausnahmezustand. Würde ich sagen. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich hatte heute Morgen in Bonn so eine elende Diskussion zu derselben Frage mit Vertretern der Genfer Initiative, wo mir, Henrik, ein Bruder kennt sie auch gut, eine Frau Judith Bernstein sagte, die Lehre aus Auschwitz ist, dass wir die Menschenrechte einhalten müssen. Da sagte ich ihr, nein, die Lehre aus Auschwitz ist, dass es Situationen gibt, wo wir die Menschenrechte außer Kraft setzen müssen. Weil ich brauche nicht Auschwitz für die Menschenrechte, da reicht mir die amerikanische Revolution oder die Aufhebung der Sklaverei oder das alltägliche Elend in irgendeinem Drittweltknast, wo gefoltert wird. Ich brauche nicht Auschwitz, um zu sagen, bitte halt doch die Menschenrechte ein. Im Gegenteil, Auschwitz, die Lehre aus Auschwitz ist, um auf seine brutale Violence zurückzukommen, die notwendig war, um den Nationalsozialismus zu stürzen, die Lehre aus Auschwitz ist, dass es sein kann, dass eben Menschenrechte plötzlich außer Kraft gesetzt werden, in irgendeiner Art und Weise, damit das verhindert wird, dass es wieder geschieht. Auschwitz ist der Ausnahmezustand. Das, wie Blanchot sieht, an dem sich die Weltgeschichte entzündet. Und wir können nicht darüber reden, als handelt es sich dabei um irgendein Folterknast in Chile. Danke.
Ich denke, wir können aber auch nicht ohne darüber zu reden, was tatsächlich im Iran los ist. Und ich glaube, also die Rhetorik ist sehr hart, die du fährst. Und Herr Kabuli wird jetzt nochmal die Gelegenheit haben, darauf zu reagieren. Bitteschön.
If I understood well, you said you're not agree with me for creation of anti-fascist front because anti-fascist front might be more dangerous than the fascism itself. You're saying that we should create a platform for that. So in liberal way for anti-fascism. Yeah, and, okay, let me
sorry,
say something.
I can tell to you in very two English sentences. Yeah, no, only an anti-fascism that's based on a positive program excluding people who are not Democrats.
Okay, all I'm saying is let's not talk too much. Let's create the platform. So, as I said in my talk, that would be good if fundamentalists would held back till our analysis, our debates about that, if there are fascism, who's liberal or who's not, they would held back and wait for the result of our discussion. No, they won't. They doing the action, we have to do action. So when you want to exclude people, you want to exclude organization, let's name it. But let's at least get together and think about something. That's what I meant. So that was my proposal. Not we as Iranian opposition group, not international effort alone in isolation. We cannot achieve anything. Fascism, clear fascism, going to step forward. They're going to take over. In the Middle East first, second Israel, and then European countries. So that's what I meant. Let's do action. Let's get together and create. You want a platform? Let's talk about it.
Ich möchte es auch nur noch mal stärken. Ich glaube, man muss einfach sich auch angucken, mit wem hat man es da zu tun. Man kann nicht darüber hinweggehen, was die Leute dort denken, was die Leute dort auch von Religion halten. Man muss damit umgehen. Herr Hörf kommentiert das jetzt auch noch mal und dann gehen wir ins Publikum.
You just got here.
A word in favor of containment. Containment was enormously successful, and it took patience and a long time. I think that if one thinks about the period of 2003 to 2008, everything that could have gone right for Iran went right. The United States came and destroyed its major enemy, Iraq. The Europeans and the United States were unable to impose sufficient economic sanctions to halt its nuclear program. They've had a great run the last 5 years. And maybe this conference, this mood, maybe things are changing. So what Germany can do is to use, I think, two of its most important assets. The first is an intellectual and a moral asset, and that is its historical understanding of its own past. That is very important in terms of what Saul Singer and other people were talking about regarding delegitimating the Iranian regime. The United States is not going to lie to the Iranian opposition and promise things to the Iranian opposition that we cannot deliver, because people lose their lives that way. But what we can do, and what people in this room can do, is to take the passion that you feel about the Iranian regime and make that the issue. Because the issue of the last 5 years has been George Bush, Guantanamo, and Abu Ghraib. That's the issue that the passion of leftists and liberals, that's been their passion. So just to change the subject is important. The second thing that Germany can do, as a number of people at this conference have pointed out, is to raise the question of the very important and consequential role that German firms are playing in the Iranian economy. Either Siemens is important to the nuclear program or it isn't. Either German firms have things that the Chinese and Indians and Russians cannot provide, or they don't. These are empirical questions, and those are the kind of things that Germany today can contribute to trying to halt this program. There are things that only Israel can do, or only the United States can do. But then, I repeat, another thing that can happen is that the split between Europe and the United States, the hostile feelings, the anger, the bitterness, has given an opportunity to people like Ahmadinejad to have somewhat of a free ride. And it's important to renew that solidarity, both between Europe and Israel, but also Europe and the United States, to make things more difficult for him in the future so that we can avoid a war and use the levers at our disposal, perhaps, to give him a more difficult time to accomplish what he wants to do.
Thank you. Ja, halten Sie den Applaus kurz. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, weil nämlich die Dolmetscherinnen seit circa, ich glaube, heute Morgen um 8 oder so hier sind und die sind einfach komplett durch. Das heißt, wir machen jetzt, ich würde vorschlagen, eine kurze Fragerunde. Wir sammeln die hier oben. Bitte stellen Sie die kurz, knapp, damit die Dolmetscher das schnell übersetzen können und hier oben auch noch schnell übersetzt werden kann. Und sagen Sie, an wen Sie die Frage bitte richten. Einmal da hinten.
Ich habe mich vorhin mit Kasim unterhalten, der jetzt auch schon mehrfach erwähnt worden ist, über die Volksmujahedin, inwieweit da eigentlich ein Auge zugedrückt wird. Er hat gesagt, wir müssen die gesamte Opposition ein, und das ist ja auch die Frage, die jetzt im Raum ist, nach der Plattform, wie weit geht das halt? Wenn die halt, ich habe jetzt zufälligerweise die Leute aus Berlin gehabt, die meinten, letztes Jahr waren wir 50.000, nächstes Jahr im Juni in Paris wollen wir 100.000 werden. Ob man unbedingt Bündnispartner haben muss, die dermaßen reaktionär, Personenkult mit der Rajavi und so weiter, ob man unbedingt alle ins Boot nehmen muss, also es geht um Inhalte.
Danke. Da hinten, die junge Dame da hinten.
Danke. Ich wollte wissen, warum in Deutschland oder im Ausland wird nichts gegen Moschee bauen. Da diese, das sind diese Orte, wo wirklich Antisäkulare erzogen werden, wo wie heißt das, Attentate also erzogen werden oder Ehrenmörder, wirklich, das ist so. Und es wird nichts dagegen gemacht. Besonders in Deutschland wird so viele Moscheen gebaut.
Und
das
ist
irgendwie antifaschistisch. Das ist meine. Ich wollte seit gestern reden, aber es hat nicht geklappt. Noch etwas. Und zwar, ich möchte das sagen, dass was die Vorschläge seit gestern für die also Vernichtung, Beseitigung der islamischen Regierung gemacht wurde, ist sehr toll und ist auch meiner Meinung nach sehr also machbar, aber ich glaube nicht, dass die iranischen Menschen das also zulassen, dass von oben eine andere Regierung also eingesetzt wird. Die werden selbst bestimmen, ihre also Ziele sagen, sie müssen ihre Wünsche äußern, sie können selbst regieren. Das möchte ich sagen.
Dankeschön. Der Herr vorne.
Meine Frage ist vor allem an Thomas von der Ostensacken und Hendrik Broder. Was mir bei den vielen richtigen Worten über Antifaschismus gefehlt hat, war die Frage, wie wir jetzt konkret hier in Deutschland diesen neuen Antifaschismus führen können. Das heißt, wie wir diesen Kampf führen können gegen den Appeasement der deutschen Regierung und der deutschen Wirtschaft und auch innerhalb der deutschen Bevölkerung. Da würde ich gerne noch etwas von den beiden hören.
Okay, da wir leider Schluss machen müssen, es tut mir leid. Wir haben hier oben zu lang gelabert. Möchtest du die erste Frage beantworten, die war an dich gerichtet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit wie weit sozusagen das Verständnis reicht, wen man alles als Bündnispartner gewinnen soll?
Im Moment etwas hypothetische Frage.
Ja.
Okay, to me and Green Party of Iran, as a one of the Iranian opposition group, at this point we have to do something. We have to do action. So, as I said, for anti-fascist front, we should not exclude anything. Just imagine before last century, when the Nazi regime started to conquer Austria and other countries. So at that point, everybody and all the organization countries had to get together at that point under pressure. We are not under that pressure yet. As my friend Mr. Broder said, clero-fascist regime is going to be defeated. But what would be the cost? That's my point. We should want to wait, discuss together who's in the anti-fascist front and who's not. And we create the situation that we in verge of the war. And then we should cooperate and get together and act. Or now we have to just get together before that situation comes up. That's my position. To me, no organization, no individual, no countries should be excluded. And everybody can join in this anti-fascist front to confront clero-fascist regime.
Thomas, du antwortest auf die nächste Frage.
Was kann man tun? Das ist immer die gute Frage, die schon von Lenin kam. Vielleicht ein kleines Lob an die Veranstalter. Ich denke, das, was das Middle East Freedom Forum hier oder die Stop the Bomb Campaign in Österreich in einer sehr, sehr kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben, ist ein ganz wichtiger erster Schritt, der jetzt allerdings nicht dabei stehen bleiben sollte, dass wir uns alle getroffen haben und uns alle mehr oder weniger kluge Ansprachen angehört haben und der Arsch uns langsam einschläft und so weiter, sondern dass man das wirklich ernst nimmt, was auch hier diskutiert worden ist, und dass man die Herausforderungen ernst nimmt. Und da würde ich wirklich sagen, im Gegen wie im Pro, dass man Druck ausübt, nicht nur auf OMV, auf Siemens, auf Linde, auf in unterschiedlichsten Formen, aber auch eben ganz klar formuliert, was man will. Und da möchte ich eine ganz kleine Brücke schlagen zu der Kollegin, die mir sehr sympathisch den Bau von Moscheen als wahrhaft unseren antifaschistischen Ideen, die wir versuchen hier zu promoten, nicht besonders förderlich betrachtet. Da stimme ich Ihnen komplett zu. Ich denke, es ist ein Riesenproblem. Das Problem des Kampfes gegen den Islamismus und die Ideen und Organisationsformen des Islamismus ist ja einer, der weltweit geführt wird und eben hier genauso wie außenpolitisch. Es gibt keine Außen-Innen-Grenze. Das ist bei, wenn ich den Begriff benutzen darf, totalitären Regimen eben das Problem. Aber ein Punkt muss klar sein und der tut mir wirklich weh. Die iranische Opposition hatte 30 Jahre Zeit, die Mullahs zu stürzen, und in den 30 Jahren, wo ich nicht das so aus der Nähe, aber mit großer, großer Sympathie die iranische Aktion der iranischen Opposition mitverfolgt habe in den letzten 20 Jahren, war sie hauptsächlich damit beschäftigt, sich gegenseitig zu zerfleischen. Es geht jetzt um die Atombombe. Wenn der Iran darf diese Bombe nicht haben, die Atombombe, und das ist das Problem, entmündigt den Wunsch der Iraner, ob sie von innen oder außen oder wie nicht das Regime ändern wollen. Wir hören uns das seit 30 Jahren an. Time's running short. Wir können versuchen, positiv, keine Bombe, ein anderes Regime. Wenn das Regime die Bombe hat, muss die Bombe weg. Und dann ist die Zeit, was die Iraner sich vorstellen, denn nicht, vielleicht zu spät. Das wäre sehr, sehr, sehr dramatisch.
I just wanted to very quick respond to my friends here. Apparently he's mocking Iranian opposition group. What did you do so far? In 30 years you couldn't do anything about this regime. So my response is, if appeasement policy, if Green Party of Germany wouldn't approve the appeasement policy, we wouldn't be here. We didn't tear each other. So Mr. Fischer, the appeasement policy under Mr. Fischer just took our energy and we couldn't do anything. Our hands were tight, and under such circumstances it's not good to mocking us. Oh, you couldn't do in 30 years, you can't do anything in like next 30 years, or you don't need any anti-fascist regime. My friends here in the street one day confront Mr. Fischer, Dr. Mousavi, and told him, you are responsible. You are responsible for all those executed in Iran with your appeasement policy, with your approval of the mullah's regime, with so-called critical dialogue. So where we stand here right now? So that's my response. We need anti-fascist front. We need to get together, and we have to do action.
Ich möchte mich jetzt ganz doll bedanken bei dem sehr aktiven Publikum. Wahrscheinlich könnten wir hier noch 2 Stunden sitzen und würden Can I comment von der Seite hören. Aber die Übersetzerinnen wollen jetzt Schluss machen. Sie freuen sich. Und ja, ich bedanke mich bei Ihnen auch nochmal. Ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen gefallen, auch wenn Sie nicht so viel zu Wort kamen heute Abend. Und die Veranstalter sagen jetzt nochmal ein kurzes Abschlusswort.